Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Heute behandeln wir die Frage, wie man die Ablehnung einer Baugenehmigung juristisch handhaben kann.
Wir befinden uns also im Rechtsgebiet besonderes Verwaltungsrecht, also näher gesagt im Baurecht.
Ja, und die Ablehnung einer Baugenehmigung ist echt ein Klassiker in Klausuren. Hier haben wir noch das Problem, dass wir ja einerseits das Bundesgesetz haben, also jetzt vor allem das Baugesetzbuch, auf der anderen Seite aber auch das Landesgesetz bzw. das Landesrecht. Ich war jetzt mal so frei und habe mir drei Bundesländer rausgesucht. Tut mir leid, wenn ich jetzt ein paar nicht erwähne, aber die meisten unserer Zuhörer kommen leider aus Hessen und
NRW.
NRW, genau. Ja. Und die drittmeisten aus Rheinland-Pfalz. Und deswegen habe ich mir auch diese drei Bundesländer rausgesucht, die die Ehre haben, heute quasi von mir zitiert zu werden als Gesetz. Aber gehen wir erstmal ins Intro.
Judicum. Der Podcast von und für Jurastudenten.
Also wir haben eigentlich einen relativ simplen Sachverhalt, den ich an einem bzw. an ein paar Urteilen ein bisschen angelehnt habe. Ich habe mich so ein bisschen inspirieren lassen. Und zwar haben wir einerseits den A, der möchte in der Großstadt F eine seiner Immobilien in eine echte Penthouse-Wohnung umbauen. Das heißt, er hat quasi eine Immobilie, da ist noch keine Wohnung drin, die steht jetzt erstmal leer und er möchte da eine Penthouse-Wohnung reinbauen. Das Problem ist allerdings, dass sich diese Immobilie in einem Gewerbegebiet befindet, also in einem Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO, und die zuständige Baubehörde, die lehnt seinen formgerechten Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung ab. A ist natürlich da sehr empört drüber, weil seiner Meinung nach ist der Wohnungsmarkt in der Großstadt F sowieso bereits so überflutet an Mietern. Die Preise sind da so hoch, dass eine weitere Wohnung würde da doch echt einen Mehrwert bieten. Also er könnte die sogar auch günstig vermieten und deswegen sagt er, nee, so nicht, und legt Widerspruch gegen die Ablehnung ein, wartet dann den Widerspruchsbescheid ab und klagt dann vor dem zuständigen Verwaltungsgericht auf Erteilung dieser Baugenehmigung.
Ja, also innerhalb der Statthaftigkeit fragen wir uns dann wahrscheinlich, welche Klageart vorliegt. Und hier würde ich sagen, liegt eine Verpflichtungsklage vor, oder?
Genau, also wir haben ja die Ablehnung der Baugenehmigung, die auf jeden Fall unproblematisch einen Verwaltungsakt darstellt. Und er möchte ja quasi, dass die erteilt wird, und deswegen haben wir eine Verpflichtungsklage ohne Probleme. Ich will jetzt aber auch gar nicht so tief in die Zulässigkeitsfragen eingehen. Viel interessanter ist die Begründetheit. Ja, die Klage wäre begründet, soweit die Ablehnung der Baugenehmigung rechtswidrig war, a dadurch in seinen Rechten verletzt ist und die Sache auch spruchreif ist. Und das ist dann der Fall, wenn a einen Anspruch auf Erteilung der Baugenehmigung hat. Das heißt, im Endeffekt müssen wir jetzt eigentlich nur prüfen, ob genau dieser Anspruch vorliegt auf die Baugenehmigung, auf die Erteilung der Baugenehmigung. Und hier brauchen wir erstmal eine Anspruchsgrundlage. Das ist in Hessen § 74 Absatz 1 der Hessischen Bauordnung. Genauso in NRW auch § 74 Absatz 1. Und in Rheinland-Pfalz ist es § 70 Absatz 1. Dann gehen wir mal weiter in die formellen Anspruchsvoraussetzungen. Ich glaube, Noah, da kannst du eigentlich schon was zu sagen.
Ja, also es wurde ja ein ordnungsgemäßer Antrag bei der zuständigen Baubehörde eingereicht.
Genau, das ist meistens übrigens die untere Bauaufsichtsbehörde. Auch in diesem Fall, wie es auch im Sachverhalt stand, wurde ordnungsgemäß beantragt. Hier könnte man noch irgendwie auf die Idee kommen, dass die Gemeinde gemäß § 36 Baugesetzbuch beteiligt werden könnte, aber das ist in dieser Konstellation jetzt hier eigentlich irrelevant. Also muss hier eigentlich nicht angesprochen werden, aber in anderen Konstellationen ist es durchaus mal denkbar. Das heißt, die formellen Anspruchsvoraussetzungen bieten eigentlich kein Problem. Die materiellen Anspruchsvoraussetzungen allerdings schon. Die werden schon ein bisschen interessanter. Wir brauchen nämlich zunächst einmal ein genehmigungsbedürftiges Vorhaben.
Ja, und das richtet sich ja normalerweise nach § 62 Absatz 1, Satz 1 der Hessischen Bauordnung, oder?
Genau, und in NRW § 60 Absatz 1 und in Rheinland-Pfalz § 61. Hierfür brauchen wir erstmal eine bauliche Anlage im Sinne dieser Landesgesetze, also in NRW und Hessen § 2 der Landesbauordnung und in Rheinland-Pfalz ebenfalls.
Also ist legal definiert.
Genau, ist legal definiert, ist hier aber durchaus unproblematisch. Wir bräuchten Errichtung, Aufstellung, Anbringung, Änderung, Nutzungsänderung oder einen Abbruch einer solchen baulichen Anlage. Und hier habe ich die Änderung ausgesucht, weil wir haben ja schon eine Immobilie, die steht und die soll quasi umgeändert werden in eine Penthouse-Wohnung, und deswegen haben wir die Änderung einer baulichen Anlage. Das könnte grundsätzlich genehmigungsfrei sein, aber hier im Sachverhalt sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich. Theoretisch wäre das nach § 64 HBO, § 62 der Bauordnung in NRW und Rheinland-Pfalz zu prüfen. Hier ist aber nichts dafür ersichtlich.
Also die Genehmigungsbedürftigkeit liegt ja schon mal vor. Und dann fragt man sich vermutlich, wie das mit der Genehmigungsfähigkeit aussieht.
Genau, also wir prüfen erst, wie du schon gesagt hast, die Genehmigungsbedürftigkeit, die liegt hier vor. Und jetzt die Genehmigungsfähigkeit. Das habe ich nochmal wiederholt. Genehmigungsfähigkeit bedeutet, dass grundsätzlich keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften dem ganzen Anliegen irgendwie entgegenstehen dürften. Hier kommt theoretisch eine Unvereinbarkeit mit dem Bauplanungsrecht in Betracht. Also hier tauchen wir quasi von dem Landesrecht jetzt langsam ins Bundesrecht. Und da müssen wir uns die Paragraphen 29 fortfolgende Baugesetzbuch angucken.
Also wir bräuchten hier erstmal eine bauliche Anlage im Sinne des Paragraphen 29 Absatz 1 BauGB.
Genau, jetzt kann man sich fragen, warum brauchen wir nochmal eine bauliche Anlage? Wir hatten ja das ja gerade eben schon mal angesprochen. Hier muss man sagen, dass wir uns ja jetzt im Bundesrecht befinden und man kann ja nicht hingehen und sagen, ja, nach dem Landesrecht liegt eine bauliche Anlage vor und deswegen auch nach Bundesrecht. Das heißt, das muss man nochmal extra prüfen. Da ist sind die Anforderungen auch leicht anders. In den meisten Fällen ist es allerdings unproblematisch, so wie auch hier. Aber Noah, die Definition hast du dir gerade drauf, die kannst du ja gerade nochmal nennen.
Ich glaube, da war irgendwas mit, dass das Vorhaben in einer auf Dauer gedachten Weise künstlich mit dem Erdboden verbunden sein muss und eine mögliche bodenrechtliche Relevanz aufweisen muss.
Genau, das ist eigentlich ziemlich gut. Aber wie ich schon gesagt habe, bei der Wohnung können wir es eigentlich fast schon überspringen. Also können wir sagen, ja, es liegt auf jeden Fall vor. Jetzt müssen wir uns fragen, was für ein Plangebiet festgelegt ist. Hier muss man ja sich die § 29 fortfolgende Baugesetzbuch angucken. Und da sind insbesondere § 30, 34 und 35 relevant. Hier habe ich mir jetzt ganz einfach den § 30 ausgesucht, da wir uns ja im Geltungsbereich eines Bebauungsplans befinden. Es ist also § 30 einschlägig. Hier kann man noch differenzieren zwischen § 30 Absatz 1 und § 30 Absatz 3. Absatz 1 wäre ein qualifizierter Bebauungsplan. Das ist auch tatsächlich der Normalfall, sage ich mal, vor allem in Klausuren. Kleiner Exkurs an der Stelle, die Abgrenzung zum einfachen Bebauungsplan muss man daran vornehmen, dass man sich Absatz 1 durchliest und dann sagt, wenn das alles, was in Absatz 1 drin steht, vorliegt, dann haben wir einen qualifizierten Bebauungsplan. Noah, willst du da kurz mal sagen, was da drin steht?
In Absatz 1?
In Absatz 1, genau.
Also der Bebauungsplan muss ja Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die örtlichen Verkehrsflächen enthalten.
Genau, wenn er das alles enthält, dann ist es ein qualifizierter Bebauungsplan. Das wird dann in der Klausur im Sachverhalt auf jeden Fall auch so drinstehen. Das habe ich jetzt vorhin, glaube ich, übersprungen und nicht erwähnt. Auf jeden Fall ist das hier der Fall, weshalb wir die Voraussetzungen des § 30 Absatz 1 prüfen müssen. Hierfür muss die Anlage der Festsetzung des Bebauungsplans entsprechen und die Erschließung muss gesichert sein. Mit letzterem können wir eigentlich mal anfangen, weil das ist eigentlich immer unproblematisch. Das klingt auch immer so voll kompliziert. Erschließung muss gesichert sein. Ich habe da früher nie gerafft, was das eigentlich bedeutet. Das heißt ganz grob gesagt eigentlich nur, dass die ganzen Leitungen verbunden sein müssen. Sowas wie Strom, Wasser, da muss eine Straße sein. Also es muss quasi so alles bebaut sein, dass man da auch mehr oder weniger wohnen kann im Endeffekt. Das bedeutet im Endeffekt Erschließung, das wird aber in der Klausur eigentlich niemals ein Problem sein. Viel problematischer ist natürlich die Frage, ob es der Festsetzung des Bebauungsplans entspricht. Und hier wird dann die Bau-NVO interessant, insbesondere in dem Fall jetzt § 8. § 8 regelt das Gewerbegebiet, wo wir uns ja quasi befinden. Und Noah, du hast gerade vor dir liegen, guckst du gerade mal, ob da irgendwas drinsteht?
Ja, also in § 8 steht jetzt nichts über Wohnungen im Gewerbegebiet.
Genau, und deswegen entspricht es dem § 8 eigentlich nicht. Wir müssen uns jetzt nochmal den Absatz 1 angucken, wo generell erstmal geregelt ist, was darunter so fällt unter Gewerbegebiet. Und da könnte man irgendwie sagen, dass das irgendwie allgemein gebietsverträglich wäre. Aber ja, hier ist ja ganz klar, Gewerbegebiete, dafür ist ja typisch, dass da lärmverursachende Betriebe sind. und da passt eine Wohnung nicht rein. Das heißt, es ist auf jeden Fall nicht gebietsverträglich, da eine Wohnung reinzubauen.
Also verstößt die geplante Wohnung hier gegen die Festsetzung des Bebauungsplans.
Genau. Und an der Stelle nochmal ein ganz kleiner Exkurs, nämlich wäre § 8 einschlägig gewesen,
hätte... Also läge eine Wohnung vor, beziehungsweise...
Im Gewerbegebiet könnte man eine Wohnung bauen, ja, so, wenn es so wäre. Dann müssten wir jetzt § 15 Bau-NVO prüfen, wonach im Einzelfall eine bauliche Anlage doch unzulässig sein könnte. Aber haben wir in dem Fall nicht, weil das quasi nach § 8 schon unzulässig ist. Und deswegen müssen wir jetzt wieder zurück ins Baugesetzbuch springen und dort uns den § 31 angucken. Hiernach können nämlich Ausnahmen von der Festsetzung des Bebauungsplans festgelegt werden.
Das nennt man auch baurechtlichen Dispens, oder?
Genau, ja, diese Ausnahmen, wenn da jetzt eine Ausnahme vorliegen würde, dann könnte so ein baurechtlicher Dispens ergehen. Hier können wir uns insbesondere den § 31 Absatz 2 Nummer 1 angucken. Kannst du den gerade nochmal vorlesen?
Jo. Von den Festsetzungen des Bebauungsplans kann befreit werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und, Nummer 1 auch noch?
Ja, genau.
Gründe des Wohls der Allgemeinheit einschließlich des Bedarfs zur Unterbringung von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden, die Befreiung erfordern.
Genau, und so weiter. Ja. Und da kann man jetzt erstmal damit argumentieren, dass man sagt, ja, das Wohl der Allgemeinheit könnte hier betroffen sein, weil, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, es gibt ja in Großstädten heutzutage, vor allem in Städten, die mit F anfangen beispielsweise, eine Wohnungsnot. Und da könnte das Allgemeinwohl dazu dienen, dass man sagt, ja, hier müsste ein baurechtlicher Dispens dahingehend erlassen werden, dass eine Wohnung auch in einem Gewerbegebiet genehmigt werden darf. Aber man muss dazu sagen, dass die Grundzüge der Planung nicht berührt werden dürfen, wie du jetzt eben gerade zutreffend vorgelesen hast, weil dadurch gerade verhindert werden soll, dass die Bau-NVO im Endeffekt überflüssig wird und wie wild irgendwelche Baugenehmigungen erteilt werden und in irgendwelchen Gewerbegebieten plötzlich irgendwelche Wohnungen auftauchen. Das ist ja nicht der Sinn und Zweck dahinter. Deshalb muss ein gewisser Sonderfall vorliegen, den der Satzungsgeber des Bebauungsplans so nicht vorgesehen hatte.
Dass ein Sonderfall vorliegt, ist hier wohl abzulehnen. Wohnungsnot in einer Großstadt ist hier vermutlich kein Grund dafür, jetzt einen Sonderfall anzunehmen.
Also das war auf jeden Fall absehbar für den Satzungsgeber, für die Stadt. Deswegen liegt hier nicht so ein Sonderfall vor. Und deswegen liegt auch keine Ausnahme von der Festsetzung des Bebauungsplans vor. Und deshalb ist die Wohnung des A im Endeffekt auch nicht genehmigungsfähig und die Klage somit abzuweisen.
Schade.
Und als Fazit aus dieser Prüfung und aus dieser Folge kann man sich ganz gut rausnehmen, wie man eine Baugenehmigung prüft. Und zwar muss man zunächst einmal gucken, dass man sich das Landesrecht anguckt, dass man sich die passende Anspruchsgrundlage raussucht, die bei uns jetzt insbesondere § 74 der Landesrechte war, beziehungsweise § 70, und sich dann bei den materiellen Anspruchsvoraussetzungen anschaut, ob wir erstmal ein genehmigungsbedürftiges Vorhaben überhaupt haben. Es gibt nämlich durchaus Vorhaben, die nicht genehmigungsbedürftig sind, wie beispielsweise Garagen bis 50 Quadratmeter. Das habe ich jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund im Kopf gehabt gerade. Das steht in der Anlage 2 häufig drin, von den landesrechtlichen Bauordnungen. Und dass man dann nach der Genehmigungsbedürftigkeit checkt, dass das Vorhaben auch genehmigungsfähig ist, was dann häufig nach den § 29 fortfolgende Baugesetzbuch zu prüfen ist und die Bau-NVO ist dann auch noch hinzuzuziehen.
Ja, ich fand auch immer wichtig, dass man einfach auch unterscheidet zwischen den einzelnen Geltungsbereichen und dass man halt auch genau genug liest, weil wenn wir jetzt im Sachverhalt zum Beispiel dass es ein Gewerbegebiet ist, irgendwie übersehen hätten, wäre es natürlich sehr schlecht gewesen.
Genau, man kann sich da auch noch mal ganz kurz merken, wie gesagt, dass in § 30 Baugesetzbuch Absatz 1 grundsätzlich in Klausuren der Regelfall ist, also qualifizierter Bebauungsplan, Absatz 3 eher nicht. Und dass § 34 als nächstes zu prüfen wäre, läge § 30 nicht vor. Und § 35 erst dann einschlägig ist, wenn § 34 nicht einschlägig ist. Das heißt, es ist so eine Negativprüfung im Endeffekt. Ich glaube, in dem Sinne können wir uns aus dieser Woche verabschieden und wir hören uns in der kommenden Woche wieder.